SharePoint-Podcast, Ausgabe 361 vom 27.01.2017. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 361. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute am 27. Januar des Jahres 2017. Eigentlich ist es der 26. Januar. Ich zeichne es nämlich heute schon auf, aber ich habe es mal auf den 27. Januar gelegt, weil wir in diesem Jahr eine neue Rubrik hier einfügen werden. Und am Anfang wird jetzt immer stehen: Der liebe Onkel hier am Mikrofon holt mal einen kleinen Fact aus der Geschichte hervor. Und da passt jetzt der 27. Januar besser als der 26. Januar, weil am 27. Januar 1967, also vor 50 Jahren, sich ein Unglück ereignete. Vielleicht erinnert sich der eine oder noch, vielleicht jemand sehen, ich sage nur Apollo 1, die ursprünglich erste Mission im Apollo-Programm, dem Mondprogramm der Amerikaner. Ja, damals passierte bei einer Routineübung auf der Startrampe, brach Feuer in der Kapsel auf und die drei Astronauten Ed White, Gus Grissom und Roger Caffey kamen dabei ums Leben. Danach gab es eine Menge Umgestaltungen an der Raumkapsel, also im Kommandomodul. Und ich erinnere mich noch selbst an diesen Vorfall, davon dann im Fernsehen und im Radio gehört zu haben. Ich war ja damals mehr Radiohörer als Fernseher. Ja, und so gebe ich euch hier einen kleinen Fact aus der Vergangenheit. Wie bin ich darauf gekommen? Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr auf Facebook seid, schaut mal nach Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Dem kann man nämlich auf seiner Webseite folgen und der Buzz ist noch relativ agil und aktiv, düst überall rum, macht gerade viel Werbung für The Route to Mars und auf seiner Seite habe ich gerade ein Foto nämlich gesehen, wo er zusammen mit Mike Collins, dem dritten Mann, der aber nicht auf dem Mond war, der immer in die Fähre die Raumschau rumgeflogen hat, vor der Kapsel steht, die jetzt ausgestellt ist in Langley, im NASA-Center in Langley. So viel zu den Facts und jetzt kommen wir mal wieder zu Office 365, SharePoint und alles, was da drum passiert. Und da fangen wir heute mal an mit erstens dem Gewinner der Freikarte. Ihr wisst, in den letzten beiden Podcasts haben wir eine Freikarte für die PPEDV SharePoint-Konferenz am, lass mich nicht lügen, 24., 25. und 26. April verlost und die Freikarte geht an die Christa. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe sie schon angeschrieben, ich habe noch kein Feedback gekriegt, aber vielleicht hörst du ja den Podcast eher als die E-Mails zu lesen. Insofern bitte Rückmeldung, damit wir das alles in die Wege leiten können. Und ich sag mal schon mal für nächsten Monat, ich habe auch schon wieder was vorbereitet für eine Verlosung. Aber da müsst ihr euch noch bis zum nächsten Monat gedulden. Für alle anderen, die auf diese Konferenz wollen, es gibt einen 20% Rabatt für die Teilnehmergebühr für die Community. Und wenn ihr auf sharepointsocial.de unter Angebote geht, da steht das alles, was ihr bekommen könnt. Übrigens auch für die Seminare, die der Uli Boddenberg anbietet, wo gerade heute, ich glaube heute findet noch ein Webinar statt, ein Seminar in dieser Woche fand es statt. Auch da gibt es einen entsprechenden Rabatt. Das zu unseren Angeboten. Nächste Woche gibt es wieder einen Podcast, das kann ich jetzt auch schon ankündigen, ist auch schon aufgezeichnet und heißt wieder mal Talking Insights. Ja, Markus Ratz ist wieder mit dabei. Und wir arbeiten mal wieder viele Themen aus dem Bereich BI, SQL Server, Data Analytics und so weiter auf, alles dabei. Haben wir übrigens während der Aufzeichnung live über Facebook gestreamt, hat nicht ganz hundertprozentig funktioniert, aber das ein andermal. So, dann Termine, schaut bitte in den Terminkalender rein, da gibt es wieder viele aktuelle Termine. Es stehen wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Webinaren an. Auch die User Groups treffen sich wieder in regelmäßiger Folge. Ich erzähle mal heute nichts dazu detailliert, sondern verweise einfach mal auf die Shownotes. Ein Punkt, CeBIT 2017. Ich habe schon nach Freikarten gefragt, gibt es ja jedes Jahr hier. Und sowie die Codes fertig sind, wird es hier wieder Freikarten geben. Also wenn ihr auf die Cebit gehen wollt, dann gibt es Freikarten. Und wenn ihr auf die Cebit geht, dann bitte merkt euch Halle 3 vor, denn ich werde die ganze Cebit in der Halle 3 auf dem Microsoft SharePoint Partnerstand sein und dort Partnerinterviews führen, Vortrag machen und ja, gerne auch zu Gesprächen zur Verfügung stehen und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und ich arbeite daran, dass wir auch für diesen Cebit-Auftritt da von der Community noch einen kleinen Schmankerl bauen. Also es wird sicherlich Livestreams geben, aber auch für alle, die vor Ort kommen, da wird dran gearbeitet. Mehr dazu demnächst hier. So, dann, ja, ganz aktuell, das Ereignis dieser Woche war ja die Office 365 bzw. Microsoft Cloud Deutschland, Office 365 jetzt auch aus der Microsoft Cloud Deutschland verfügbar. Und da gab es am, ich weiß gar nicht, war es Dienstag oder war es Montag? Lasst mich mal kurz schauen. Es war Dienstag. Da gab es Dienstag hier in Berlin den großen Start-Event von Microsoft in der Niederlassung hier unter den Linden. Super prominent besetzt. Unter anderem war Julia White da. Die meisten, die Microsoft-Konferenzen vor Ort, aber oder auch internationale Konferenzen im Stream verfolgt haben, werden sie kennen, Vice President für Office. Und sie hat offiziell Office 365 vorgestellt aus der Deutschland Cloud. Ich habe den Vortrag, den der da gab, mit oder die Keynote, habe ich mitgeschnitten, live über Facebook gestreamt. Und wir werden gleich ein paar Ausschnitte daraus hören. Lass mich gleich nochmal darauf zurückkommen. War eine schöne Veranstaltung, ging über den ganzen Tag, war wie gesagt mit verschiedenen Vorträgen ausgezeichnet. Es gab auch kleine Workshops dazu und was ganz spannend war, es gab den Besuch des Microsoft Cloud Control Centers, also dem Center, mit dem der Treuhänder, nämlich die T-Systems, das sogenannte Escorting abwickelt. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Aber lasst uns erstmal zum Start der Cloud kommen. Und deshalb, ich habe hier zwei Ausschnitte aus dem Vortrag von Julia White herausgeholt. Das erste ist, wo sie einmal mal sagt, warum man eigentlich nochmal in die Cloud gehen sollte. Und das ist nicht nur unbedingt Kosten, sondern es hat was mit Security zu tun.
Does work best when we come together with the regulatory bodies to do that. And then obviously we have kind of world-class investments around security. And you know, I talk a lot across the globe around cloud security, and it used to be a situation where customers would say, I can't go to the cloud because of security. You can't give me the same kinds of security, I can't have the same controls that I have in my data center. I would say almost consistently across the globe now, my conversations are, I actually need to go to the cloud right away because of the security. Only the cloud and massive vendors like Microsoft have the ability to stay ahead of what is an unparalleled investment around the hackers and the bad guys. They're incredibly well-funded. They're not guys at home hacking, they're nation states. They do this for a living. They hack for a living. And so the ability to stay ahead of that, to have the controls, to have the global visibility of attacks happening is something pretty unique to Microsoft. If you think we have a cloud across productivity, the largest commercial email system on the planet, the largest organizational directory system on the planet, one of the biggest cloud infrastructure systems on the planet. We see security information from across the globe, from across different attack vectors. And with that visibility, we can do greater security management. So it's actually now a benefit that leans towards the cloud versus what it used to be. The perception was it was less secure.
Ja, also knapp zusammengefasst, sagen wir mal so, kaum einer kann besser eine sichere IT-Infrastruktur in den heutigen Zeiten bereitstellen als Microsoft. Und zumindest kann das kein Klein- und Mittelständler mehr machen mit dem gleichen Aufwand. Und insofern ist Cloud eigentlich auch eine Security-Alternative, insbesondere jetzt, wo es eben Office 365 auch aus Deutschland herausgeht. Und das war natürlich auch so die offizielle Ankündigung, die man dann auch gern Julia überlassen hat. Und das war dieses hier.
Now, what we specifically have here, obviously, is a very unique investment in the Microsoft Cloud Deutschland. where we've partnered with T-Systems as our data trustee, and it's a very significant investment. We knew it's very important for this market to have the over and above security and privacy controls, such that you know that data is maintained within Germany, and specifically, Microsoft has no access to customer data. That is the role that T-Systems plays in the data trustee model. So a German national company like T-Systems has that right, not Microsoft. So if there's any concerns about US jurisdiction or Microsoft as a US company, this Microsoft, the cloud Deutschland addresses that in a very innovative and first of its kind approach. So the data center is located here under the data trustee model in partnership with T-Systems. So provide that next level of privacy as well as compliance capabilities in the area. So very excited about what we have in this new capability. And to the end, from a certification perspective, I'm excited to announce that we have now reached ISO, our International Standards Organization, 2701, as well as 27018 requirements in the Microsoft Cloud Deutschland. Again, following the compliance we have in our public cloud, we now have that in Microsoft Cloud Deutschland. And we're continuing to invest in local regulations as well that are very important. So more to come on that front, but the place is very much focused to ensure that you have all the standards and compliance requirements to be able to successfully.
Ja, also, man sieht, man hat auch in Redmond erkannt, dass der deutsche Markt spezielle Anforderungen hat und ist dem auch tatsächlich dann nachgekommen. Entsprechend wertig ist das auch. Man schickt immerhin schon mal für die Eröffnung die Vizepräsidentin nach Deutschland. Ja, also, und ich denke mir auch, dieses Sicherheitsmodell hier in Deutschland kann vielleicht auch ein gutes Geschäftsmodell sein. Nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern auch für EU-Unternehmen. Die Zeiten sind ja... Na, was soll ich sagen? Interesting times, wie man so schön sagt. Ja, und was heißt das jetzt praktisch, Office 365 Cloud? Das heißt, dass man die Dienste von Office 365 direkt aus Deutschland bekommen kann. Die Cloud-Dienste, also Azure gab es ja schon, Teile von Azure. Aber Azure, Office 365, Power BI und Dynamics gibt es aus Rechenzentren in Magdeburg und Frankfurt am Main. Das heißt, die Daten sind in Deutschland, bleiben in Deutschland. Die werden in deutschen Rechenzentren betrieben. Und der Zugang zu den Kundendaten liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Datentreuhänders. Und das ist die T-Systems. Und über zwei Cloud Control Center an den Standorten in Berlin und Magdeburg wird das Ganze gesteuert. Und halt alles doppelt ausgelegt, dass falls es irgendwie redundant etwas passiert, dass dann eben eine entsprechende Redundanz da ist. So, und wie gesagt, es gab dann eine kurze Führung in dieses Cloud Control Center hier in Berlin. Ich sage jetzt nicht, wo es ist, darum wurden wir explizit gebeten. Es ist jetzt auch, sagen wir mal nicht, es ist ja kein Rechenzentrum, sondern ein Control Center, also mal ein größeres Büro. Mit Schreibtischen und mit Monitoren drauf und mit fleißigen Menschen, die da an den Computern sitzen. Und man hat uns einfach mal gezeigt, was in diesem Control Center gemacht wird, unter anderem ein sogenanntes Escorting. Das heißt, Microsoft hat zwar Office 365 dort, aber hat keinen Zugriff auf die Kundendaten. Und wenn Microsoft auf diese Infrastruktur zugreifen will, auf die Kundendaten, dann geht das nur im Rahmen eines sogenannten Escorts. Und das heißt, es muss immer ein Mitarbeiter von der T-Systems dabei sein und der kann dann sozusagen begleitet den Microsoft-Mitarbeiter für einen bestimmten Inzident, für einen bestimmten definierten Umfang dann in dieses Cloud-Umgebung begleiten. Er kann dort seine Tätigkeiten erledigen und dann geht er wieder raus. Und dieser Vorgang wurde uns dann mal gezeigt an Monitoren, wie das ist. Und ich kann euch sagen, der ist nicht unkompliziert, dieser Vorgang. Man trifft sich dort auf einem externen Rechner. Von dort aus wird dann sozusagen der eskortierte Mitarbeiter und der T-Systems-Mitarbeiter gemeinsam dann in die entsprechenden Systeme reingehen. Und es gibt immer wieder Verifikationsgenehmigungen, Protokollierung. Der gesamte Vorgang wird protokolliert. Und zwar die gesamten Aktionen werden per Screen Recording aufgezeichnet und so weiter und so fort. Es sah schon mächtig kompliziert aus und ich glaube, da hat man sich einige Gedanken gemacht, wie man diesen Sicherheitsstandard einhält. Und eins, was ich auch sehr beeindruckend fand, das gilt eben nicht nur, wenn ich jetzt sage, ich melde jetzt so praktisch einen Fehler und sage, okay, normalerweise, wenn man als Kunde dann einen Fehler in Office 365 hat, dann kann man ja erstmal über die normalen Services, die man sowieso schon über die Admin-Konsole hat und über den T-System-Support, kann man ja versuchen, die Probleme zu beheben. Und wenn aber ein Mitarbeiter von Microsoft direkt rauf muss, weil es irgendwie kritischer wird oder schwieriger ist, dann muss er, kann er praktisch auf das System rauf, macht dann seinen Fixes und sagt dann dem Kunden so, jetzt kannst du wieder probieren. Und dann probiert er halt und stellt fest, da ist immer noch nicht was richtig. Und dann muss dieser ganze Authentifizierungs- und Verifikationsvorgang für den nächsten Arbeitsschritt nochmal durchgeführt werden. Also es gibt nicht so eine Generalermächtigung, sondern also für jeden, ich sag mal, für jeden Furz muss da alles ganz genau protokolliert sein. So jedenfalls mein Eindruck, so wurde uns das vorgeführt und machte einen sehr soliden Eindruck. Also dieses Thema Sicherheit in diesen Rechenzentren vom Ausdruck her, vom Eindruck her, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, so einen Standard kann man einfach auch als eigener Rechenzentrumsbetreiber kaum aufrechterhalten. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn jetzt mit dem Angebot von Office 365 aus der Deutschland Cloud tatsächlich machen? Also als erstes gibt es gibt eine schöne Seite von Microsoft, wo man vergleichen kann, was welcher Service geboten wird zwischen der sozusagen der EU Cloud und der Deutschland Cloud. Kurz zusammengefasst, es gibt natürlich noch nicht alles aus dem Office 365 auf der Office 365 Cloud, in der Deutschland Cloud. Viele Sachen werden nach und nach noch hinzukommen und gerade bei den neueren Dingen muss man wahrscheinlich auch immer ein bisschen warten, aber so in Office 365 Deutschland ist zum Beispiel Office Pro Plus mit dabei, 2016 OneDrive for Business, Office Online, Project Online, Visio Online, SharePoint Online, Skype for Business, Groups, aber keine Konnektoren, Planner. Es gibt aber keinen Teams, keinen Sway. Nee, Planner ist noch nicht mit drin. Das gibt es noch nicht. Und auch Flow ist noch nicht mit dabei und Power Apps. Also diese neueren Dinge, da muss man mal schauen, ob die dann auch gleich da sind. Das hat nämlich auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich dann, wenn da bestimmte Dienste drin sind, die international zwar funktionieren, aber die nicht lokal funktionieren, aus Grund von Security- oder Compliance-Richtlinien, dann wird das ein bisschen dauern. Also nicht alle Dienste verfügbar. Übrigens Yammer, das wurde definitiv gesagt, wird es nicht aus der Deutschland Cloud gehen. Dann kommt hinzu, dass die Kosten für Office 365 aus der Deutschland Cloud im Schnitt um 25% höher liegen als aus der, ich sag mal, EU-Cloud oder aus der weltweiten Cloud heraus. Wird begründet mit erhöhten Security-Anforderungen, mit dem ganzen Overhead und natürlich auch mit der Betreuung. Denn man hat gleichzeitig auch, da es hauptsächlich für Business-Kunden ja gedacht ist, auch eine 24/7-Kundenbetreuung mit da drin. Ja, also alles da und sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also auf der Veranstaltung waren auch viele Teilnehmer aus dem öffentlichen Bereich da und ich fand großes Interesse und auch sehr positive Reaktionen darauf. Also ich denke mir, so wie das auch im letzten Jahr schon aus einigen Gesprächen mit Partnern zu entnehmen war, da ist eine Menge Drive hinter und das wird in diesem Jahr das Geschäft mit Office 365 in Deutschland doch erheblich ankurbeln. Ja, so, seht ihr, schön, dass man hier in Berlin sitzt, dann mittlerweile werden solche Veranstaltungen von Berlin aus gemacht und ich gehe gern dahin und ich habe, wie gesagt, die Veranstaltung dort, die Keynote und auch ein paar weitere Talks dann noch live gestreamt über Facebook. Werde ich auch bei weiteren Veranstaltungen machen, weil es gab ganz viel positives Feedback darauf auf und dieses ganze Videozeug und Livestreaming ist noch nicht perfekt, aber es wird immer besser. Und wenn es mal so stabil ist, dass ich verlässlich sagen kann, okay, in 2 Wochen gibt es die und die Veranstaltung und von dann bis dann werden wir streamen, dann kündige ich das auch ein bisschen früher an und dann könnt ihr mit dabei sein. So, das war dieses. Jetzt schaue ich nochmal schnell auf meinen Fahrplan. Was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, das war also der Office 365 Start. Habe ich noch irgendwas vergessen zum Office 365 Start? Lasst mich überlegen. Nö. Ach doch, ja, natürlich. Ha. Das kam natürlich auch auf das Thema. Was ist denn, wenn man schon auf Office 365 in der internationalen Cloud ist und jetzt mit seinem Tenant in die deutsche Deutschland Cloud umziehen möchte? Gibt es da ein entsprechendes Transfer-Service von Microsoft? Oder die Antwort ist nein. Aus einem ganz einfachen Grund. Man hat ja eben zwei total getrennte Systeme und deshalb gibt es da auch keinen Migrationspfad, sondern den muss man über Drittanbieter-Tools machen, also aus der einen Cloud exportieren und in die andere Cloud wieder importieren. Das nur mal am Rande. Macht ja aber auch Sinn irgendwo. So, dann schauen wir nochmal auf meine Tipps-Rubrik, die ich hier habe. Und da habe ich drei Themen rausgekramt. Nee, eigentlich habe ich sogar vier Themen rausgekramt. Das erste Thema ist Flow, Microsoft Flow. Da hat sich eine Menge getan. Es sind viele neue Konnektoren und Services hinzugekommen. Es lohnt sich mal, auf diese Überblickseite zu schauen und zu sehen, was es da mittlerweile alles gibt. Also das expandiert sehr zügig und sehr schnell und macht auch diesem ursprünglichen Dienst von If This Then immer mehr Konkurrenz. Also Flow, Power Apps, bitte auf dem Radar behalten, selber mal einsteigen und sich das Ganze anschauen. Und es gibt von Microsoft, falls ihr selber mal schon an Power Apps arbeitet und so weiter und vielleicht eine coole Lösung habt, irgendwas Cooles designt habt, es gibt gerade eine, wie heißt die so schön, Creative Apps and Design Challenge. Die läuft noch bis zum 15. Februar. Und wenn ihr da eure App in diese Challenge mit einbringt, dann könnt ihr auch etwas Tolles gewinnen, von dem ich jetzt aber nicht weiß, was es ist. Auf jeden Fall Ruhm, Ehre und dann aber auch noch irgendwas anderes Schönes. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch was. Genau, diese Challenge läuft noch. Ich hinterlege mal den Link in den Shownotes. Und falls ihr vielleicht schon eine gute App habt, einschicken. Mal gucken, was dann geht. Und zwar ist das so ein Einscreener. Das ist so die Voraussetzung. Wie kriege ich auf ein einziges Screen auf meiner App eine coole Lösung hin? Macht das mal. Haben wir auch hier etwas auch angekündigt worden. Azure Functions for SharePoint gibt es jetzt. Das war schon mal öfter angekündigt worden. Und damit kann man jetzt Azure Functions mit SharePoint verbinden. Das ist sicherlich etwas für unsere Entwickler. Und für unsere Entwickler habe ich natürlich auch nochmal einen Hinweis auf unsere SharePoint Toolbox. Die Webseite gibt es ja immer noch und da sammeln wir ja immer so Free Tools, Third-Party-Adds-In und interessante Sachen, die einem helfen, SharePoint besser verwalten, administrieren zu können. Und ich will euch da mal auf die letzten beiden Ausgaben hinweisen, die nämlich in diesem Jahr schon erschienen sind. Einmal auf das SharePoint Client Browser for SharePoint Online und SharePoint Server, mit der ihr durch eure SharePoint-Zeitstrukturen mit diesem Browser mal ganz schnell hin und her scrollen könnt. Läuft für 2010, 2013, 2016 und Office 365 und ist ein Codeplex-Projekt. Ja, das könnt ihr dort sehen. Dann gibt es von SPDocket Pulse Detect SharePoint Forms and Keep an Eye on Performance Counters. Das ist auch ein Free-Tool vom SPDocket, mit dem ihr den Gesundheitszustand eurer SharePoint-Farm überwachen könnt. Das wiederum gibt es bei SPDocket. Ich hinterlege mal die Library. Und dann habe ich auch gefunden, muss ich mich noch ein bisschen umgucken. Ich bin jetzt kein Entwickler, aber manchmal ist es ja ganz nett, irgendwelche Module, Libraries oder so weiter zu finden. Libraries.io ist eine Seite, die, wie heißt es schön, 2,1 Millionen Open Source Library across 33 different Package Managers monitored. Also so ein übergreifendes Suchtool für eben Source Libraries, Modules, Frameworks und alles Mögliche. Libraries.io, vielleicht mal darauf schauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Dann wurde von Microsoft bekannt gegeben, dass das SharePoint Developer Framework jetzt mit dem Release-Kandidat 0 verfügbar ist. Das gibt es auf, wo gibt es das denn? Das gibt es im Blog, aber das gibt es auch auf GitHub. Genau, das gibt es auf GitHub. Das könnt ihr euch runterladen. Dann habe ich hier gefunden, auch auf GitHub von die PNP PowerShell Commands aus dem Practice and Pattern and Practice Programm, mit dem ihr gegen SharePoint Online und On-Premise PowerShell Kommandos an die einfach an die entsprechenden Plattformen schicken könnt. Und wenn ihr mit der Office 365 API, dem Microsoft Graph und der Management Activity arbeitet, dann gibt es auf wo? Auch auf GitHub von Microsoft den Office 365 API Editor, mit dem ihr genau dies machen könnt. Ich hinterlege mal wieder die Links in den Shownotes auf sharepointpodcast.de und dann könnt ihr euch diese Teile bei Bedarf herunterladen und etwas genauer anschauen. So, das war's für den heutigen SharePoint Podcast. Wie gesagt, angekündigt für die nächste Woche, da gibt es wieder ein Talking Insights mit Markus Ratz. Und ich sag mal jetzt schon Tschüss. Wie gesagt, Shownotes auf sharepointpodcast.de. Geht auf SharePoint Social. Dort findet ihr unseren Terminkalender. Ihr findet die Angebote für die Community und natürlich auch viele interessante Artikel. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt gerne an mich. sharepointpodcast@outlook.de ist die E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer gerne über Feedback. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss, aber ich packe euch mal hinter den Abspann noch die komplette Session von Julia White. Also ihr habt ungefähr 20 Minuten gesprochen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das dann einfach auch nochmal den kompletten Vortrag von ihr hier am Ende des Podcasts anschauen. In diesem Sinne, Tschüss, sagt der Michael Kreth.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Good afternoon. It's fantastic to be here. It's a long flight from Redmond, but a wonderful group to be with. So I want to spend a little bit of time speaking about what Microsoft is focused on and how it's helping you around the digital transformation. And then really the underpinning of that, of course, is the cloud technology. Now, make sure my slides are working. Yes, they are. First of all, Microsoft has an extensive product line. We do so many things. But if we boil it down, we have three core ambitions that all of our energy goes towards. Those three things are, first, more personal computing. You see our technology around Windows 10, HoloLens, even gaming, Cortana, those elements of really humanizing the personal computing experience in new ways and breaking through from a paradigm perspective. Also reinventing productivity and business processes. This is a place where Microsoft has been so long known around Office, and now with our ERP and CRM lines with Dynamics 365. But how do we bridge that between the collaboration, the communication, as well as those business processes that have historically been separate, and integrate them into a more holistic workplace experience? And then the third is around inventing the intelligent cloud. And this is really that platform where all of us can integrate together. And we talk about it not just as a core platform, but the intelligence on top of that as well. Because that's what you can now uniquely do because of the cloud. We could all have big data centers in the past, but now because of the cloud computing and the way we can do it, the scale, we can add intelligence in a new way. Microsoft actually birthed our first artificial intelligence division. We now have an entire division dedicated to just that, to give you a sense of the kind of investment we're making in that intelligence area. But that's about what Microsoft is doing and our ambitions. Really, it's about what does that translate into for you, and how does that come together? And all of these things really come together in helping our customers around the globe and right here in Germany around digital transformation. This is obviously a topic across the globe around how do we all take advantage of what's possible now because of cloud, because of mobile, that we can change and redefine our businesses. It's something that Microsoft, we have done. ourselves, going from selling box software products and CDs to delivering cloud services 24/7 around the globe. And it's also something that we can share our own experiences with of how we've done that, but also working with customers all over and doing that. And as we've been on this journey for a while, you see in four key places the digital transformation comes together. First, around engaging customers differently. Now you have the ability with mobile and cloud to put your entire company experience in your customer's pocket and change how you engage with them and go from bricks and mortar to a much more digital-first experience. Certainly around empowering employees and how do you create, you know, teams that can collaborate around the globe. Your teams are increasingly not full-time employees, but vendors and supply chain. How do you make sure there's a workplace experience that's inclusive of them while also secure and meets all of the regulations you need? Obviously, the cloud particularly is very much known for optimizing operations. How do you bring down costs? How do you transition some of the hardware and the OpEx cost into more kind of cloud services-based experiences? And then, certainly around overall kind of transforming product lines, very much what Microsoft has done, going from software to services. But we see this in so many different experiences with customers because of what the cloud and mobile enables. But let me give you a few experiences, a few examples to make this real. First, hopefully all of you here know, of course, BMW, and a partnership we struck with them in terms of creating a more engaged customer experience. In their case, the customer, of course, is the driver and the owner of that car. So how do we create a connected car experience, bringing Cortana into the dashboard, creating a mobile application that complements the driving experience, using geolocation services and kind of active mobile monitoring to make sure that the driver has a holistic experience when they're in the car, when they're trying to get anywhere, and when they're trying to communicate in that driving experience. And just the beginning of what's possible in terms of really transforming and engaging with their customers, their drivers, in a new way because of the cloud, because of mobile. The other one, really into transforming product. Now, Rolls-Royce, you may not know, is a giant manufacturer of airline engines, so they're traditional manufacturing of engine operations. And they call this in a moment where they're about to lose a major customer that was going to go to a competitor. And they call this, and we need to innovate. We need to differentiate our product. We can't just be an engine manufacturer anymore. And so we went and we worked with them on their digital transformation about how are they going to go from traditional manufacturing to services. And they had incredible information at their fingertips, but hadn't tapped into it in a way to transform into what they are now doing, which is actually not just selling engines, but selling the whole services around them, selling engine hours effectively, making sure those engines are running at costs and 24/7. Obviously, safety of top concern for an airline company, and of course, running on time. And so what we were able to do was using the data they had in disparate systems, bring them together and create what is an actual real dashboard that we created on top of that, all running in Azure, using IoT, using machine learning, using advanced analytics, to give them a global view of the entire airline operations, where their engines sit across the globe, and able to see things down into what's happening with any specific engine, any airplane around the globe, does it need servicing? If it does need servicing, do they have the right people on the ground to go fix that? Is this the right time to do it? Is there a better opportune moment while that airline's on, or the airplane's on the ground? And of course, all the information is great, but if you don't actually put it in your business systems, it's just information without action. So again, taking it to that next level, when there's an engine issue that needs to be resolved, that they actually connect it to their field service system shown here. They can then say, this engine part needs to be replaced. I'm actually going to assign it to the person through their field system. They can get a mobile notification. The agent goes, corrects the engine system, and comes back. So it's a continuous cycle from getting the insights to actually putting it into real business action. And that's what becomes a transformative experience. And with this, Rolls-Royce can fundamentally shift into being a services company, not just a manufacturing company. So just an example of what's possible because of the cloud and with the cloud, we can do new ideas and new transformation experiences such as this. Let's spend a minute on the other customers as well in terms of obviously many here in Germany, but over 90% of Fortune 500 are using the Microsoft cloud technologies in some way. So just to highlight a few in terms of ZF is a global leader in the driveline and chassis technology. And they're using our data platform, especially in IoT, it's a very hot market here in Germany, to do more innovative technology solutions for their company. Now, the HAF group, which is an expert in the digital workplace area, and they're relying on, in this case, Office 365 to create a more collaborative work environment and bring their employees together and be more productive in their experiences there. And then the Fraunhofer, I hope I'm pronouncing this correctly, Institute for Industrial Mathematics. And in this case, they're leveraging Azure for high-performance computing. So for massive computational, oftentimes around different mathematics or sciences, around, I was even meeting with a customer last night around cancer research, using our high-performance computing platform for these services. So much potential around what the cloud can enable. Now, there's a lot of aspects when we say cloud. So what exactly does that mean? Obviously, Microsoft has a lot of different things we do in cloud. You might not be aware of exactly all that we do. So just a sense of, and most companies will start in one aspect of cloud and then evolve over time to other aspects, and kind of in their own journey. And there is no one way that a customer's move to the cloud. It really is a unique journey based on your circumstances. But starting in a productivity space, where we talk about communications, email, collaboration, document sharing, all the way to the office applications themselves being delivered as an always up-to-date service in our Office 365 suite. Then, with our business applications, so we have our Dynamics 365 product line, where we have applications such as field service or marketing or traditional customer engagement experiences that you can mix and match and use just the componentry you want. This is an industry that traditionally has had big monolithic systems. And we know there's strong players like SAP in that market, and our opportunity is to come and augment with functional applications around those systems to help your organization in places that maybe needs more agility. From the core application innovation, how do you create new customer experiences? How do you create new employee experiences? It's really where Azure plays, that platform that can do so many things. Again, we'll talk more about specific examples on that one. And then we talk about data as the fuel of the new economy. So I'm able to be able to collect that data, to visualize that data, but then to enhance it with intelligence, with artificial intelligence, with machine learning. And this is a place where, again, Microsoft has been investing for over a decade around machine learning, and now creating our entire division dedicated to creating experiences around artificial intelligence. And then, of course, last but absolutely not least, is around the securing and management of these systems, whether they're only in the cloud or most often in a hybrid scenario. So making sure that you have a consistent security technology to manage all of your cloud capabilities as well as what's in your data centers today. So a uniform approach across on-premises as well as your data centers. Now all of those things make up what we talk about as the Microsoft Cloud. And the great thing about that is whichever part of the Microsoft Cloud you use, whichever capability, you have three promises that you can get at all aspects of that and assurances that you have. One is around our global availability and where we're and what you can do from that perspective, as well as trust. We'll spend some more time on exactly what that means. And then hybrid. We know people have on-premises infrastructure. You need to take advantage of it. It's an asset that you have. And we know that everything's not just going to the cloud overnight. Making sure you have a consistent way to do that so you can move to the cloud and use it efficiently when you need it. Now let's first start with from a global perspective. So Microsoft has 38 cloud regions around the globe with over 100 data centers. These are massive investments. That the video you saw in the beginning was an example of just two of our over 100 data centers to give you a sense of the scale and size of that. And that allows you to reach customers wherever they are, put information close to the regions, keep information within regions, all of those different controls by having this kind of massive, massive global footprint. And by also having this kind of investment, we can invest in world-class security and operations and efficiency that we can then pass on to you as well. Now, we've also made a very significant EU investments across Germany, France, UK, where we have regions located. And also, we're the first public cloud example to meet the EU model clauses, so making sure we're staying at the very tip of the requirements from an EU perspective. Now, beyond just the global perspective, I want to spend some time on trust. It was about 6 years ago, Microsoft actually developed the idea and principles of trust. And as we said, as we moved into cloud, we said, what do we need to make sure we promise to our customers for them to want to and be able to use our cloud? We know it's a shift. We know it's a change in control and operations from running your own data center. So we set these over 6 years ago to say, these are the four promises we will set the industry standards on. One's around transparency, so you know exactly how we run our data centers, where your information is. We share absolutely everything we can without putting ourselves at risk, obviously. So you have full transparency into what's happening. Because you want the same level of transparency when you run it yourself. We'll be trying to provide that in our cloud, so you have that comfort in that. And from a privacy perspective, this is a place where Microsoft has and we will absolutely continue to lead the industry in our standards around privacy and things that we're investing locally to ensure privacy, but even globally. And one example that I like to give, just to show you the lengths we're willing to go to, is that Microsoft more than once has sued our very largest customer, the US government, about privacy. And the one specific case you might have seen is the US government asked for information that was sitting in our Dublin data center. And we believe that was not within the US jurisdiction. And so we fought that. For almost 2 years, we fought that case with the US government, and we won that. And so we now have record on law that that is not within jurisdiction of the US government. So just an example of one of several times we've gone to court against the US government to hold those boundaries that we know are so important for customers across the globe. And again, continue to invest significantly around that area. Certainly around compliance, we have been a leader in reaching certifications across the globe, and whether they're being global ones as well as regional ones, and we'll continue to work down the list and getting to more industry and local ones as well. But again, a very significant investment we have to ensure that you have the compliance requirements you need. And as one promise I always make to our customers is, if you have a compliance requirement that we've not yet met, bring it to us. We want to work with you on these areas. And I had a great experience working with several of the large banks in Canada, where there was some very regional specific compliance requirements they needed met. So they came to us and said, we want to use your cloud, but you need to meet these certifications. And so we worked with them together, the customer and Microsoft, with the regulatory bodies, and we were able to address them with that partnership. And so if there's something you need us to do, we're invested and we'll do it with you. And it really does work best when we come together with the regulatory bodies to do that. And then obviously, we have world-class investments around security. And you know, I talk a lot across the globe around cloud security. And it used to be a situation where customers would say, I can't go to the cloud because of security. You can't give me the same kinds of security. I can't have the same controls that I have in my data center. I would say almost consistently across the globe now, my conversations are, I actually need to go to the cloud right away because of the security. Only the cloud and massive vendors like Microsoft have the ability to stay ahead of what is an unparalleled investment around the hackers and the bad guys. They're incredibly well-funded. They're not guys at home hacking. They're nation states. They do this for a living. They hack for a living. And so the ability to stay ahead of that, to have the controls, to have the global visibility of attacks happening is something pretty unique to Microsoft. If you think, we have a cloud across productivity, the largest commercial email system on the planet, the largest organizational directory system on the planet, one of the biggest cloud infrastructure systems on the planet. We see security information from across the globe, from across different attack vectors. And with that visibility, we can do greater security management. So it's actually now a benefit that leans towards the cloud versus what it used to be. The perception was it was less secure. That's really moving in this other direction. Now, what we specifically have here, obviously, is a very unique investment in the Microsoft Cloud Deutschland, where we partnered with T-Systems as our data trustee, and it's a very significant investment. We knew it was very important for this market to have the over and above security and privacy controls, such that you know that data is maintained within Germany, and specifically, Microsoft has no access to customer data. That is the role that T-Systems plays in the data trustee model. So a German national company like T-Systems has that right, not Microsoft. So if there's any concerns about US jurisdiction or Microsoft as a US company, this Microsoft, the cloud Deutschland addresses that in a very innovative and first of its kind approach. So the data center is located here under the data trustee model in partnership with T-Systems. So provide that next level of privacy as well as compliance capabilities in the area. So very excited about what we have in this new capability. And to the end, from a certification perspective, I'm excited to announce that we have now reached ISO, our International Standards Organization, 2701, as well as 27018 requirements in the Microsoft Cloud Deutschland. Again, following the compliance we have in our public cloud, we now have that in Microsoft Cloud Deutschland. And we're continuing to invest in local regulations as well that are very important. So more to come on that front, but the place is very much focused to ensure that you have all the standards and compliance requirements to be able to successfully use this cloud as well. Now, as the last area around hybrid, obviously most of you, I have to imagine, have your own data centers, you're working with an outsourcer with a data center in that area, and you have very significant investments there. So how do you think about using the cloud while still taking advantage of the technology you have? And that's why Microsoft very uniquely has invested in a hybrid technology from the productivity stack all the way to the infrastructure stack. And people talk about hybrid and other vendors will say hybrid, but we have a very specific point of view that hybrid needs to be done consistently. Because if you have one complete system on premises and a totally different experience in the cloud, then you're managing two systems. That's not very effective, and it can also lead to security issues when you're managing two distinct systems. We don't just connect your data center in the cloud, we actually have consistent experiences, whether you're running Exchange Server on premises and you're running Office 365 in the cloud, consistent security and management and end user experiences across those. Whether you're using Active Directory on premises and Azure Active Directory in the cloud, again, a consistent identity management, whether in hybrid and a hybrid mode across. And then all the way to the infrastructure level, where we have Azure in our cloud systems, and now we are well underway and on the cusp of releasing what we have is Azure Stack, which again, the first of its kind, we're actually taking a stamp of Azure, our public cloud, and letting you put it on a local implementation. It'll stay up to date, it'll phone home, it'll be connected, so it'll have the same developer model, the same management systems, the same security center across the two, the ability to build innovative applications and decide at the point that they're ready to run them, whether they run in the cloud or they run in your own Azure Stack implementation. And again, it's very much first of its kind, coming out later this calendar year and available for you. But the great thing about it is it's the exact same development model. It's the exact same management model. So you can start piloting and trying things in Azure today and know that they'll run in Azure Stack in the summer if that's where you ultimately want to deploy them in that area. So a great new opportunity as well, thinking about what hybrid can mean and the way you can do it in a way that works for your organization. Now, to bring it back to the cloud holistically, I'm very excited today to also announce, I need my clicker here to work, that we are bringing Office 365 is available as of today in the Microsoft Cloud Deutschland. We've had Azure now, but now we bring in our Office 365 suite, which is a great new opportunity for all of you to now tap into the productivity experiences of Office 365. Now globally, Office 365 really is considered the runaway leader in cloud productivity solutions. We have over 85 million monthly active users of Office 365 today. It's a massive service. It's been able to benefit so many companies across the globe. And I'm so excited to be able to have our local German customers be able to take advantage of that technology as well. Now, because of its offered within, again, Microsoft Cloud Deutschland, it meets all the local data sovereignty requirements, the data trustee model, the T-system all applies. So all those same promises that we've had for Azure, we now have available with Office 365. And again, we'll continue to innovate and provide more technologies in this area as well. So it just gets us to our timeline, which has been a fantastic journey here investing in Germany in terms of going from kind of announced all the way to the point of today with Office 365 availability, and then coming later this year, our Dynamics 365 product line as well. So a lot of opportunity. I mean, I hope all of you will consider, where are you started? And even if it's just a pilot, thinking about what's your opportunity, because the innovation and the agility and the cost savings the cloud can provide really is unparalleled. So I encourage all of you to think about where you get started if you haven't already in that. So with that, I will introduce back up Sabine, I believe.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.